Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und heute widmen wir uns einem Thema, das, glaube ich, alle angeht, nämlich Navigation auf Tour und wie man da heutzutage mit umgeht. Dazu möchte ich den Uli Benker begrüßen. Hallo Uli.
Ja, hallo Kerstin.
Ich finde es sehr schön, dass wir mal wieder miteinander sprechen. Haben wir auch schon länger nicht gemacht. Ja. Und jetzt auch noch über so ein wichtiges und spannendes Thema. Ich mag den Uli mal kurz vorstellen. Der Uli wurde in der Outdoor-Redaktion lange als GPS-Papst gehandelt, weil er hat eins der frühen Standardwerke zum Thema GPS auf Autotouren geschrieben. Die letzte Auflage ist allerdings 2017 gewesen, Uli, ne? Hast du gesagt?
Ja, genau.
Ja, also ist auch länger her. Gibt es so, klar, antiquarisch noch, aber neu aufgelegt wird es nicht mehr. Und da komme ich eigentlich gleich zur ersten Frage. Ist denn so GPS, also ein wirkliches GPS-Gerät als Navigation heutzutage noch zeitgemäß? Macht man das?
Also da würde ich mal ganz klar mit Ja beantworten. Es hängt natürlich auch ein wenig davon ab, wie weit du den Begriff GPS-Gerät fassen würdest. Hm. Ich nehme mal an, dass du jetzt an das klassische Handgerät gedacht hast.
Ja, an diese etwas klobigen, also in der früheren Zeit ja, recht klobigen genau. Geräte.
Da gibt es allerdings auch relativ kompakte. Da muss man ganz ehrlich sagen, dass da die Bedeutung mit dem Aufkommen der Smartphone-Navigation zurückgegangen ist. Mhm. Das gibt jetzt noch zwei Anbieter, der Marktführer Garmin, ich denke, das kann man mal sagen. Und es gibt noch einen spanischen Anbieter, Tuna, dessen Geräte aber eigentlich nur noch im Internet erhältlich sind. Und trotz alledem bringt Garmin immer wieder auch noch neue Geräte raus, mhm, weil die durchaus auch ihre Vorteile haben.
Wo würdest du das denn sehen? Also wofür brauche ich ein wirkliches Navigationsgerät noch, also ein GPS-Gerät? Weil für Mittelgebirgstouren, sage ich mal, da reicht der Akku vom Handy und da kann ich mich auch mit dem Handy ganz gut durchnavigieren.
Ja, vollkommen richtig. Also ich denke, für die meisten Wanderer und für die meisten Touren, die so absolviert werden, also mit markierten Wanderwegen und die auch keine besonderen Anforderungen eigentlich an die Orientierung stellen, reicht das Handy vollkommen aus. Es gibt ja auch die unterschiedlichsten Apps, für ganz einfach, wo man einfach nur der Linie auf der Karte folgt, bis so ja, Profi-Apps, die mindestens den Funktionsumfang von einem Handgerät haben. Mhm. Das Handgerät würde ich nach wie vor noch empfehlen bei Touren in der Wildnis. Weil, wie du ja schon gesagt hast, die Akkulaufzeit von so einem Handy ist natürlich begrenzt. Mhm. Die wird sich natürlich noch weiter verkürzen, wenn ich unterwegs vielleicht Fotos mache, wenn ich kleine Filmchen drehe, wenn ich vergesse, meine mobilen Daten abzuschalten und das Display vielleicht immer anhab.
Oder unterwegs noch in Social Media meine posten zu müssen. Ne?
Genau.
Das frisst ja auch Energie ohne Ende.
Ja, also da komme ich einen Tag hin, denke ich, wenn es gut läuft. Wenn ich das natürlich alles abstelle und wirklich nur mit dem Handy navigiere, dann kann ich da durchaus auch ein Wochenende oder sogar länger damit unterwegs sein. Ne? Mhm. Aber um jetzt nochmal auf die Vorteile von GPS-Geräten weiter zurückzukommen, ein wichtiger Vorteil ist aus meiner Sicht auch, dass die halt sehr robust sind. Sie sind wasserdicht, du kannst sie runterschmeißen, da passiert in der Regel nichts. Dein Handy, das musst du da auf jeden Fall in einen Schutzcase einpacken, außer du hast vielleicht ein spezielles Outdoor-Handy, aber da kommen wir vielleicht später noch dazu. Und die Displays von GPS-Geräten, die kann man bei Sonne, bei starker Sonne in der Regel besser ablesen.
Das stimmt, das ist mit dem Handy manchmal so, muss man die Hand drüber halten oder sich selber einen Schatten werfen drauf, dass man noch was sieht. Ja, das habe ich auch schon gesehen, ja.
Du musst halt, sagen wir mal so, die Hintergrundbeleuchtung auch so richtig voll aufdrehen, was natürlich wieder dann ordentlich am Akku saugt, ne?
Ja, ja.
Und da sind viele GPS-Geräte einfach im Vorteil, weil die das Sonnenlicht nutzen. Das reflektiert quasi das Sonnenlicht und dadurch sind diese Displays sehr hell. Dann weiterer Vorteil, du hast Zusatzfunktionen bei vielen GPS-Geräten, also barometrischer Höhenmesser, Kompass, solche Geschichten, falls du das wirklich noch haben möchtest oder brauchst. Ein großer Vorteil ist auch, dass du offline routen kannst. Das heißt, du kannst ohne irgendeinen Handyempfang Touren auf dem Gerät planen. Die heutigen Geräte haben alle schon eine routingfähige Karte an Bord. Und da brauche ich anders als bei den meisten Handy-Apps keine Online-Verbindung dazu.
Das reicht, das Satellitensignal reicht dann?
Nee, das passiert alles wie bei einem Autonavi völlig autark auf dem Gerät. Das ist halt dann praktisch, wenn du zum Beispiel jetzt irgendeine Tour machst und dann wird schlechtes Wetter und du möchtest kurzfristig umplanen oder so oder irgendeinen Zwischenfall, dann kannst du das halt sehr bequem und sehr schnell auf dem Gerät machen. Ne?
Aber ist also, das nicht ein bisschen vom Display her manchmal so ein bisschen klein, um das ordentlich zu machen? Oder?
Ja, aber sagen wir mal so, wenn du jetzt über relativ kurze Strecke das machen willst, dann ist es auch auf dem kleinen Display noch praktikabel. Aber die meisten modernen GPS-Geräte, die haben heute eine Schnittstelle zu Handys. Das heißt, du hast eine App auf dem Handy, wo du deine Tour planen könntest. Du kannst ja ganze Touren planen, wie mit dem Handy selber halt. Ja. Und die überträgst du dann auf das GPS-Gerät. Das funktioniert eigentlich sehr gut und recht flott.
Das heißt, da muss ich nicht den Handy-Akku brauchen, indem ich gleich mit dem Handy navigiere, sondern kann das rüberladen, habe aber den Vorteil von einem bisschen größeren Display, wenn ich da wirklich noch was dran rumwischen will und gucken will.
Genau. Und wenn wir schon gleich bei der Handy-App sind, du kannst natürlich auch mit dem Handy in irgendwelchen Tourenportalen nach Touren stöbern und die kannst du dann genauso auf das GPS-Gerät per Handy übertragen, wie eine selbstgeplante Tour, sodass also das GPS-Gerät eigentlich ganz gut so in die moderne, sage ich mal, Infrastruktur eingebunden ist. Ja. Auch Wetterberichte kannst du dir zum Beispiel via Handy ans GPS-Gerät schicken lassen, E-Mails, Messages und vieles mehr. Also wenn zum Beispiel das Wetter schlecht ist, kannst du dein Handy in die wasserdichte Tasche von deiner Regenjacke stellen und kannst trotzdem bei strömendem Regen mit deinem GPS-Gerät weiter navigieren. Ne?
Also so eine Kombination ist da eigentlich ganz schlau. Und apropos Kombination, es gibt ja auch inzwischen unheimlich tolle Uhren, irgendwelche Smartwatches, mit denen man auch navigieren kann. Sagst du, das ist prima? Könnte das GPS-Gerät irgendwann auch ablösen? Weil das interagiert ja dann auch mit dem Handy normalerweise.
Ja, genau. Also ich denke, das wird auch in Zukunft wird es immer mehr kommen mit den Smartwatches oder Multisportuhren, wie sie eigentlich in dem Bereich mehr so heißen. Es ist aktuell wirklich festzustellen, dass die Zahl der Anbieter steigt. Zunächst war es ja erst einmal nur Garmin, das solche Uhren angeboten hat. Also die Phoenix, die kennt ja, glaube ich, fast jeder. Ist schon fast das Synonym für so eine Uhr. Aber Sundo hat zunehmend jetzt Modelle auch am Start oder dann Coros. Und gerade zum Beispiel auch Coros, die entwickeln ihre Uhren auch ordentlich weiter. Also da tut sich wirklich was. Das würden die bestimmt nicht machen, wenn da nicht der entsprechende Markt ist. Und wenn man auch die Preise dieser Uhren teilweise anschaut, die Phoenix, die geht ja bis über 1000 Euro in der aktuellen Version. Und
ja, das trotzdem, ist ein ganz schöner Hammer irgendwo. Ja.
Genau, und trotzdem verkauft sich die halt, ich sage es jetzt mal ein bisschen übertrieben, wie geschnitten Brot. Dann denke ich, weiß man auch, wo die Entwicklung hingeht. Ich persönlich bin auch oft mit so einer Uhr unterwegs. Es ist auch praktisch, wenn du zum Beispiel Wanderstöcke hast, dann schaust du auch mal kurz auf die Uhr, bin ich jetzt noch auf dem Dreck oder nicht und musst nicht immer da mit deinem Gerät oder Handy oder was auch immer rumfummeln. Ne? Und für die Anbindung gilt das Gleiche wie für so ein Handgerät. Ne? Via App kann ich mir da genauso Touren raufladen oder dann meine aufgezeichneten Touren umgekehrt über die App dann in ein Online-Portal oder auf meinen Computer auch problemlos laden. Ne?
Es wäre gut, wenn du im Nachgang vielleicht noch so ein paar Apps mir schickst. Die würde ich dann in die Shownotes einpflegen. Unter die Podcast-Folge, weil klar, wir können die jetzt auch nennen oder so, aber das kann man sich dann so schnell nicht merken. Ich würde es dann nachher im Nachgang, wenn du mir die dann nochmal schicken magst, ja, die Links dazu oder die Namen, ja, dann stelle ich das da bereit, die Info, weil ich glaube, sonst wird das zu viel Information, was es da wohl alles gibt.
Also dazu muss man vielleicht erläutern, sagen, dass das die Apps des entsprechenden GPS-Anbieters sind. Ne? Da gibt es von Garmin eine App dazu, dann gibt es von Sundo eine App dazu und es gibt von Coros eine App dazu. Und zum Beispiel bei Garmin kannst du selbstständig auf der Uhr auch Touren planen, offline, wie mit einem Handgerät. Bei Sundo zum Beispiel geht es nur über eine App oder auch bei Coros. Ne? Mhm. Und insofern ist bei den meisten Smartwatches diese App sowieso Grundvoraussetzung, dass du sie wirklich voll und ganz benutzen kannst. Ne?
Ja, okay, da kommt man dann doch wieder nicht drum rum. Aber das ist mal so. So sind unsere Zeiten halt, dass man halt für jedes Ding halt auch eine App braucht. Aber klar, wenn das quasi der Bedienpanel ist zu der Uhr, dann ist das eben so. Ne?
Genau, also wie gesagt, bei Garmin kannst du die Uhr ziemlich autark auch verwenden. Da bist du nicht so sehr drauf angewiesen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch der Anspruch von Garmin, dass die Uhren auch weitestgehend ohne Handy auch bedienbar sind. Mhm. Und ich finde, das hat schon einen großen Vorteil. Also ich war jetzt letztes Jahr im Sarek unterwegs und ich habe eigentlich diese Uhr dabei gehabt. Und die Akkulaufzeit ist enorm. Ich brauche kein Handy dazu. Mhm. Und für mich eigentlich ideal. Ich packe da gar kein Handgerät mehr ein.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Bist du denn noch unterwegs? Bist du vielleicht sogar auch noch mal ab und zu analog unterwegs, sprich mit einer Karte? Oder haben die bei dir komplett ausgedient? Navigierst du nur mit der Uhr oder maximal Handy-GPS-Gerät?
Nee, ich bin sehr viel analog unterwegs. Also wenn man jetzt wieder mal das Beispiel Sarek nimmt, da schaue ich eigentlich immer auf die analoge Karte in erster Linie mal nur. Da gibt es ja sehr genaue Karten da aus der Gegend, weil das würde für mich ehrlich gesagt das Erlebnis schmälern, wenn ich dann da auf der Uhr einen vorgegebenen Track oder irgendwie was hat. Ich meine, ich gehe in eine Region, wo es keine Wege gibt oder nur sehr wenige, keine Brücken, keine Infrastruktur und gehe dann aber mit GPS-Gerät durch. Also das ist für mich irgendwie ein Widerspruch.
Das ist so ein bisschen blindflugmäßig, ne? Komm Gerät, sag du mir, wo ich lang soll und dann trottet man da hinterher und da ist man dann ja irgendwie fremdgesteuert ein Stück weit.
Ja, das kann man aber auch bei vielen Leuten feststellen, die man so trifft. Also die gerade auch auf Drecks, Kungsläden oder so, gerade Jüngere, die haben sich das irgendwo im Netz runtergeladen und folgen dann halt ihrer Spur quasi im Handy. Aber ich finde halt, wenn du analog unterwegs bist, dann schaust du auch viel, sagen wir mal, intensiver auf die Landschaft, weil du dir auch markante Punkte merken möchtest und schaust, wo sind die in der Karte. Und ich nutze dann eigentlich das GPS-Gerät oder die Uhr nur her, um zu schauen, stimmt es jetzt, was ich mir da jetzt zusammengereimt habe, wo ich jetzt bin? Oder bin ich ganz woanders? Und ja, ich möchte mir die Fähigkeit eigentlich auch nicht, ich möchte die nicht verlieren, dass ich analog navigieren kann. Mal ganz abgesehen davon, dass du ja mit der Karte einen viel größeren Überblick hast, ne?
Das wollte ich gerade sagen, weil ich mag es eigentlich immer noch zu sehen, was ist denn um mich rum und nicht nur so einen kleinen Ausschnitt zu haben, weil dir geht ja auch das Gefühl für die Relation verloren, wo bist du in vielleicht doch von der Ortschaft, wenn man jetzt nicht gerade im Sarek, letzte Wildnis Europas heißt das ja auch, unterwegs ist, ne? Dann will man mal gucken, in der Nähe von welcher Ortschaft befinde ich mich denn ungefähr, weil man vielleicht doch was zu trinken kaufen will oder keine Ahnung was, ne? Also ich habe das auch ganz gern, dass ich so ein Gefühl noch dafür habe für meinen Standort und nicht da irgendwo im Grünen sozusagen komplett unterwegs bin.
Ja, ganz genau. Und also was ich unheimlich schön auch finde, wenn du halt irgendwo bei einer Pause oder auf dem Gipfel sitzt und dann vielleicht mit der Karte so ein bisschen die Umgebung anschaust und denkst, ach Mensch, da könnte ich ja auch mal hin oder so, ne? Also da entdecke ich schon viele Touren oder viele Ziele, sagen wir mal so. Und ich bin dann eigentlich zum großen Teil auch ein Selberplaner. Ich nutze gar nicht so sehr die Tourenportale und plan die Touren dann aber eigentlich immer auf der analogen Karte und erstelle sie dann halt digital.
Naja gut, dann bist du doppelt abgesichert. Du kennst das Gebiet eigentlich schon, ja, durch den Blick auf die Karte und hast die Absicherung über das Digitale. Ne? Das ist eigentlich auch eine ganz gute Kombination.
Ja, und vor allen Dingen, wenn du dich wirklich mit der Tour und der Route auseinandersetzt, dann hast du die viel mehr im Kopf, als wie wenn du sie nur von einem Portal runterlädst und dann einfach mal kurz drauf schaust und dann geht's los, ne?
Ja, ja, das ist wahr. Das ist auf alle Fälle wahr. Gibt's denn noch so wildere Touren? Wir haben ja schon über den Sarek gesprochen, wo es auch unerlässlich eigentlich ist, dass man mit Karte und sogar Kompass umgehen kann? Oder sagst du, die Zeiten sind jetzt nur wirklich vorbei, wo man da wirklich sich mit dem Kompass auch wirklich gut auskennen muss?
Tja, das ist eine Entschuldigung. Das ist eine heiß diskutierte Frage. Ich finde es gut, wenn man noch mit dem Kompass umgehen kann. Karte ist für mich eigentlich schon was, wo man auf jeden Fall können sollte. Weil dein Handy-Akku kann mal leer sein oder fällt dir das Ding runter und dann ist es kaputt oder es dringt Wasser ein oder sonst was. Dann bist halt ziemlich aufgeschmissen, wenn dir nicht irgendwie anders helfen kannst. Ne?
Ja.
Bei Kompass ist es halt so eine Sache, sage ich jetzt einmal so. Im Prinzip hast du auch am GPS-Gerät oder auf der Uhr einen dran. Und ich bin jedes Mal am Überlegen, nehme ich jetzt einen mit oder nehme ich jetzt einen nicht mit? Und meistens nehme ich dann doch keinen mit, weil ich denke, ich muss so wenig wie möglich an Gewicht mitnehmen. Ne?
Ja, klar. Aber sind die denn zuverlässig, die digitalen Kompass? Hast du da Erfahrung gemacht?
Also das funktioniert ganz gut. Du musst halt dran denken, dass du sie vorher mal kalibrierst, unmittelbar bevor du sie mal verwendest, gerade wenn du sie lange nicht verwendet hast, weil sonst können die unter Umständen auch schon mal in die falsche Richtung zeigen. Also statt nach Norden, nach Süden oder so.
Guter Hinweis.
Ja, solltest du auf jeden Fall machen. Und man kann nicht so gut arbeiten.
Mache ich dann im Gerät. Also wenn ich das Handy aufmache und da ist der Kompass drin, da habe ich dann auch eine Funktion, wo ich sage, hier komm, Reset, kalibrieren und dann stellt sich das Ding ein.
Also in den Uhren, aber bei Handy-Apps, es gibt ja auch Kompass-Apps für Smartphones, da hast du meistens einen Menüpunkt, dass du den kalibrieren solltest. Das ist vor allen Dingen auch dann wichtig, wenn der Kompass in der Umgebung irgendwelche elektrischer Felder war. Da reicht schon das Auto zum Beispiel, ne, bei der Anreise oder sowas. Ja. Oder auch mal eine Hochspannungsleitung, wenn die so richtig dick ist. Deswegen ist es auf jeden Fall besser, man macht es vorher und es ist einfach ein Punkt im Menü,
wo man. Und in der Uhr auch, ist es auch einfach Punkt im Bedienmenü. Ja. Also muss ich nicht nochmal eine App haben oder das irgendwie anstöpseln oder per Bluetooth oder sonst was mir die Kalibrierung da holen, sondern das ist im Gerät, kann man das dann schon direkt.
Genau, also meistens musst du dann deinen Arm bei so einem Gerät in Form einer 8 bewegen. So, zack, zack, zack. Und dann sagt ihr das Gerät irgendwann Kalibrierung erfolgreich. Es gibt auch noch Handgeräte, die musst du quasi um alle drei Achsen drehen, also waagrecht, senkrecht und X, Y und Z sozusagen, wie man es in der Schule gelernt hat. Aber normalerweise geht es heute in Form der 8.
Okay, na gut, aber das findet man dann ja raus mit seinem Gerät. Jetzt haben wir schon über die Wander-Apps gesprochen, oder Tourenportale in Form von einer App. Wie gut findest du die denn? Du selber hast ja gesagt, du nutzt die nicht, aber du hast ja bestimmt damit auch schon mal Erfahrungen gemacht. Und gibt es da was du besonders empfehlen kannst oder was, wo du sagst, puh, naja, damit würde ich besser mal nicht losgehen?
Nee, es ist nicht so, dass ich sie gar nicht nutze. Vor allen Dingen nutze ich Komoot, Outdoor Active oder Alpenverein Aktiv.
Also die und gängigsten Formate sozusagen.
Ja, genau. Es gibt dann auch noch ein paar andere, Bergfacts zum Beispiel oder Wikilog. Das sind dann vor allen Dingen von Usern reingestellte Touren. Bei solchen Portalen wie Alpenverein Aktiv oder Outdoor Active oder auch Komoot, da hast du auch ein großes Angebot an geprüften Touren. Die haben dann meistens das Label Premium oder Top. Mhm. Also speziell Outdoor Active hat einen Premium-Content. Auch da stellen dann Verlage oder sogar Autoren ihre Touren rein. Ist natürlich da nicht umsonst. Aber da kann es natürlich sicher sein, dass die Touren absolut funktionieren und dass da keine Fehler oder sowas drin sind. Bei Touren, die von Usern kommen, da würde ich die Tour mir doch immer mal genau auf der Karte, am besten wahrscheinlich am PC, weil du da noch mehr Überblick hast als auf dem Handy, anschauen. Und ich würde mal einen Blick in die Kommentare unter der Tour
werfen. Guter Tipp. Der Idiot mit dem zum dritten Mal schiefgelaufen. Ich vertraue XY nicht mehr bei Touren. Irgendwie so.
Ja, es ist nicht einmal das da. Ich habe mal zufällig bin ich in einem bekannten Tourenportal auf eine Liste, die Top 10 Mountainbike-Touren im Fichtelgebirge gestoßen. Ich komme ja eigentlich aus dem Fichtelgebirge und da stand auf Nummer 3 eine Tour, die ich selber mir auch schon mal zusammengesucht habe. Und da habe ich mir die mal zufällig ein bisschen auf der Karte auch angeschaut und habe festgestellt, ja, hey, der fährt ja die falsche Richtung, der ist ja verkehrt rum. Der ist quasi über die schwierigen Trails hochgefahren. Aha. Und im Fichtelgebirge ist es verblockt, sprich du schiebst und über die Forststraßen runtergefahren. Und in den Kommentaren waren dann auch zig, ja, mehr oder weniger freundliche Bemerkungen, dass die Tour ja echt super wäre, wenn man sie andersrum fahren würde. Ne?
Ja, also das ist jetzt sicherlich für denjenigen, der es reingestellt hat. Ne?
Genau, das ist jetzt sicherlich ein Extrembeispiel, aber was mich dann auch wundert, man kriegt ja die Kommentare als derjenige, der sie reinstellt, die Tour, dass er die dann nicht einfach umdreht. Ne? Mhm.
Na, vielleicht, keine Ahnung, was den dazu bewegt hat. Vielleicht aber, ein echter Mountainbiker lieber die spannenden Sachen geschoben, keine Ahnung.
Aber diese Tour hat es, wie gesagt, auch in die Top-10-Liste geschafft und ich wollte damit ausdrücken, dass du auch bei der Top-10-Liste nicht ganz sicher bist. Mhm. Also ich würde mir eigentlich jede Tour mal ein bisschen genauer anschauen, eben auch im Hinblick, wo sind Steigungen. Und nicht nur, wie viele Höhenmeter sind es oder auch, ja, welche Wegbeschaffenheit hat es. Ich habe zum Beispiel überhaupt keine Lust, über Forststraßen viel zu wandern. Ich möchte vor allen Dingen Wanderpfade haben. Und dann lohnt es natürlich aus meiner Sicht auch gerade jetzt, wo die Sommer oft so brutal heiß sind, mal zu schauen, welche Exposition hat denn die Tour? Also ich möchte es da nicht in der Mittagshitze im Südhang irgendwo 1000 Höhenmeter mich hochschwitzen möchten. Ne? Ja. Und da denke ich, lohnt sich's durchaus. In vielen Portalen kannst du ja, wenn du Touren auswählst, kannst du ja Vorgaben machen. Ne? Also Schwierigkeitsgrad, Länge, Dauer, Rundtour, Mehrtagestour. Und ja, kannst du auch noch gleich mit nach Übernachtungsmöglichkeiten suchen, Wegbeschaffenheit, Landschaftswert und so weiter und so weiter. Also da kann man sehr viele Vorgaben machen. Mhm. Aber ich würde mir, wie gesagt, jede Tour dann trotzdem nochmal anschauen.
Ja, sicherer ist das auf alle Fälle. Vor allem je unwegsamer es ist, umso besser ist es da, denke ich, den eigenen Verstand nochmal einzusetzen und selber nochmal zu gucken. Jetzt habe ich auch schon festgestellt, ich mag ja auch Karten gerne, weil eben ich so gern diesen Überblick habe, dass manche Karten gar nicht mehr aufgelegt werden. Täusche ich mich da? Ist es so? Stirbt deiner Meinung nach die gute alte Klappwanderkarte aus?
Also ich denke nicht, dass sie ausstirbt.
Du hoffst es nicht wahrscheinlich.
Nee. Ich kann es auch gleich ein bisschen belegen.
Das ist gut.
Also ich denke schon, dass die Zahl der Karten vielleicht zurückgeht, ne? Ja. Und dass manch großer Verlag dann irgendwelche Regionen, die vielleicht nicht so oft besucht werden, dann nicht mehr auflegt oder dass vielleicht aus gewissen Regionen, wo es früher Karten von 3 Verlagen gab, vielleicht nur noch von einem Verlag gab. Aber die Landkarte, die klassische Klappkarte, die ist ja eigentlich schon seit vielen Jahren tot. Oder wird sie tot geredet? Also ja. Auch zu den Zeiten, wo ich noch mein Buch geschrieben habe. Und da war es allerdings zum Beispiel so, dass der Alpenverein eine komplett neue Serie aufgelegt hat, die Bayerischen Alpenvereinskarten zusammen mit dem Landesvermessungsamt. Und die sind wirklich sehr beliebt und verkaufen sich gut. Überhaupt die gesamte Alpenvereinskartografie. Hat der Alpenverein ja auch schon mal geschaut, wie rentabel ist es. Machen wir das weiter, ist ja doch aufwendig und so, ne? Aber die Karten gibt es nach wie vor und die sind exzellent. Das heißt also, da muss schon ein Bedarf da sein. Und ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel in Bayern, da ist die klassische TK, also die Mästischblätter, sind durch die ATK 25 ersetzt worden. Da hast du dann quasi auch Wanderradwege und touristische Infos drin. Und das Tolle an der Karte ist, die hat noch einen breiten zusätzlichen Rand außenrum, wo quasi die Nachbarblätter mit drauf sind. Im Vergleich zum Original-Mästischblatt hast du etwa dreifach so große Fläche abgedeckt. Das heißt, du brauchst weniger Blätter. Ja. Und du brauchst auch nicht so viel Blätter mitnehmen normalerweise, ne? Weil du immer noch diesen Randbereich, der dir sonst eigentlich immer fehlt, mit drauf hast. Und das sind schon auch Karten, die ich zum Beispiel gern, wenn in der Fränkischen oder Bayerischer Wald oder so, wo ich sehr oft unterwegs bin, dann nehme ich eigentlich nur diese Karten, weil 1 zu 25.000 ist natürlich auch ein super Maßstab, ne?
Ja, da kann man auch richtig was drauf erkennen dann. Genau. Ja. Also gut, die Wanderkarte stirbt nicht aus. Das freut mich persönlich auch.
Na, für entlegene Regionen, denke ich, da muss man auch sagen, da, glaube ich, werden immer Leute mit irgendwelchen Papierkarten auch unterwegs sein.
Ne? Ja, und wie du sagst, das ist ja auch einfach eine Absicherung, ne? Wenn das digitale Gerät doch nicht mag oder der Akku mag nicht mehr mitmachen, dann stehe ich halt da, wenn ich nicht noch irgendwie zusätzlich eine Karte habe. Gerade im unwegsameren Bereich, da lohnt sich das auf alle Fälle. Ja, wo geht denn insgesamt die Navigation hin oder die Kunst des Navigierens? Magst du da so einen kleinen Ausblick noch in die Zukunft geben? Was denkst du, was wird der nächste Trend vielleicht auch werden? Gibt es was jenseits der Uhren?
Schwer zu sagen, sage ich jetzt einmal so.
Komm, Uli, Glaskugel.
Ja, also ich denke, dass die Uhren zunehmend leistungsfähiger werden. Also ich glaube, dass da noch lange nicht das Ende der Fahnenstange ist. Wenn man jetzt zum Beispiel die Phoenix sich anschaut, die ist ja mittlerweile 12 Jahre, gibt es die Phoenix. Und wenn man die Geschwindigkeit und die Funktionen und alles von der Ur-Phoenix mit einer heutigen Phoenix vergleicht, dann ist das echt ein Quantensprung. Und natürlich dauert so eine Routenberechnung oder ein komplexerer Kartenaufbau mit einer Karte mit viel Informationen sicherlich etwas länger als zum Beispiel mit einem Top-GBS-Gerät, also ein Top-Handgerät oder einem leistungsfähigen Handy. Aber ich glaube, da wird sich noch einiges tun. Und was ich mir auch vorstellen könnte, was ja auch schon zunehmend ein Thema ist, dass Solarunterstützung noch besser wird. Also viele Uhren kannst du ja mittlerweile mit 2 verschiedenen Displays kaufen. Einerseits mit dem AMOLED-Display, das ist so ein Display, wie du es vom Handy kennst, ne? Und was bisher der Fall war, das klassische MIP-Display, und das tun jetzt mehr und mehr Hersteller dann mit so Solarelementen kombinieren, die dann quasi im Bereich von dem Ziffernblatt sind. Ne?
Und das heißt, das Handy lädt während der Tour dann auch noch ein bisschen mit auf.
Moment, die Uhr. Zum Beispiel.
Die Uhr. Ja,
genau.
Uhr.
Und du kannst, Und du kannst damit deine Uhr eigentlich nicht laden. Aber es verlängert zumindest die Laufzeit. Mhm. Aber mit jeder Ausgabe, also die Phoenix ist ja gerade wieder neu erschienen, da soll die noch leistungsfähiger sein, was das angeht. Und was auch ein sehr interessantes Gerät ist, zum Beispiel das E-Trex Solar. Das E-Trex ist eigentlich ein uraltes Gerät von Garmin. Es war eines der ersten Handgeräte und das gibt es nach wie vor. Und es gibt es jetzt auch natürlich mit modernen Features, mit einem Solarpanel und dem Display. Und das funktioniert richtig gut. Also ich habe das Gerät im Sarek dabei gehabt, war 14 Tage unterwegs, habe es vorher komplett aufgeladen und habe quasi die ganzen 14 Tage dieses Gerät angehabt für GPS-Navigation oder um einmal Koordinaten zu checken. Mhm. Und ich glaube, am Schluss war ich bei 70% Akku noch.
Ohne es zwischendurch zu laden.
Ohne normal zu laden. Und das Schöne ist, das lädt auch, wenn das Gerät ausgeschalten ist. Und ich hatte ja da wirklich wechselnde Bedingungen von prallen Sonnenschein bis zu Schneesturm. Aber wenn du dann abends das Gerät noch am Zelt irgendwo aufhängst in die Sonne und so, dann kannst du es da liegen lassen. Und das lädt dann relativ viel und relativ schnell. Es ist halt noch ein einfaches Gerät, hat also Schwarz-Weiß-Display und ist nicht kartenfähig. Aber ich denke, das wird sich alles weiterentwickeln und ich glaube, dass da schon noch einiges an Potenzial drinsteckt, dass man da die Energiebilanz verbessert, denke ich auf jeden Fall.
Ja, das ist bestimmt ein zukunftsweisendes Ding, die Energiebilanz zu verbessern und auch die Lademöglichkeiten unterwegs. Und glaubst du, es wird vielleicht mal irgendwann diese Sportbrillen mit eingespieltem Display, dass sich sowas durchsetzt zum Navigieren? Ich meine, das finde ich ja schon wirklich sehr Science-Fiction-mäßig, aber da gibt es ja auch ganz gute erste Ansätze in die Richtung.
Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht tatsächlich sich durchsetzt, aber ich glaube nicht, dass das für jedermann was ist. Also ich könnte mich damit ehrlich gesagt nicht anfreunden, weil das für mich auch ein gewisser Informations-Overkill dann letztendlich wäre, wenn dir da ständig irgendwas eingeblendet wird. Und wenn ich ein separates Gerät habe, dann habe ich ja die freie Entscheidung, schaue ich drauf oder nicht. Natürlich wird man die Funktionen vielleicht dann bei der Brille auch aktivieren können oder wieder deaktivieren und so. Aber ja, ich weiß es nicht. Vielleicht eher so beim Mountainbiken oder so. Aber so beim Wandern kann ich mir das, ich persönlich, mir nicht so richtig vorstellen, sage ich jetzt einmal so.
Ja, aber wir werden sehen, was die Zukunft noch bringen wird. Ne? Also
bin mal gespannt. Wie gesagt, für mich kann ich mir das nicht vorstellen, aber dass da bestimmt Leute gibt, die davon begeistert sind, das kann ich mir durchaus vorstellen.
Ja, ich bin ja wie gesagt auch noch Klappkartenfreundin, ne? Also ich mag das am liebsten mit der Klappkarte. Nutze aber auch zunehmend schon das Handy auch, ja. Weil ich es einfach auch nochmal ganz praktisch finde, nochmal zu gucken, bin ich denn, eben, wie du es auch sagst, bin ich da, wo ich von der Karte her denke, dass ich wäre. Na, also ich gucke auf der Karte, sage, ich müsste eigentlich da sein und dann manchmal checke ich das dann wirklich mit dem Handy einfach nochmal gegen, um ganz, ganz sicher zu sein. Aber das soll ja jeder machen, wie er will. Ich bin jedenfalls froh, wenn du die Prognose hast, die Karte wird nicht sterben, da bin ich schon mal total glücklich mit. Und vielen, vielen Dank für die vielen Infos.
Ja, bitte.
Ich verlinke das dann, wie gesagt, noch die Geräte oder die drei gängigsten Sachen mit der App für was wir besprochen haben, für die Uhren in den Shownotes, dass man das auch findet, wenn man sich der modernen Technik dann auch anschließen will. Und vielleicht sprechen wir uns in 5 Jahren nochmal, wenn wir beide mit unserer super spacigen Brille da sitzen und die ganze Navigation über das Gerät läuft.
Genau, und ich dir dann erklären muss, wie es zu meinem Sinneswandel kam.
Ja, womöglich.
Aber da habe ich kein Problem damit.
Ja, du bist ja eh offen, klar.
Ja, genau. Aber ich werde dort auch dann noch die Klappkarte nehmen. Das weiß ich jetzt schon.
So. Okay, da bleibst du eisern, ich auch.
Alles klar.
Also dann. Ich danke dir fürs Gespräch. Vielen Dank.
Ja, hat Spaß gemacht. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis bald mal. Tschüss.
Ciao. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr gerne den Podcast gleich hier abonnieren oder ihr holt euch den Newsletter auf outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr Outdoor nach wie vor auch als Heft gedruckt am Kiosk oder ihr holt es euch per Abo in euren Briefkasten, damit ihr gar nichts mehr verpasst. Und ganz klar auch auf Facebook und auf Instagram erfahrt ihr alles, was die Outdoor-Welt schön und bunt macht. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.